herzlich willkommen beim Lichtbringer-Podcast. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Nimm einen tiefen Atemzug und entspann dich in die Energie. Herzlich willkommen bei diesem besonderen Austausch heute. Ich freue mich riesig, denn heute ist eine besondere Folge. Wir binden Instagram und Podcast. Ich werde heute ein Gespräch führen und gleich auch noch ein paar Worte zu meinem heutigen Gast natürlich mit dir teilen. Erstmal hole ich sie hier rein.
Hallo.
Hi, Jasmin.
Hi. Ja, hi. Schön, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich. Bin sehr gespannt auf das Gespräch.
Ich freue mich auch sehr auf das heutige Thema. Wir haben mal das Titel, den Seelenweg manifestieren. Und wir werden darüber aus verschiedenen Blickwinkeln berichten. Wir werden in deinen Weg eintauchen, der sich weiter formt, aber auch, wie ich finde, sehr interessant ist, wie er sich schon geformt hat, mit welcher Energie du auf diesen Weg gegangen bist, mit Familie, mit Kinder, in eine sozusagen Unwissenheit, aber schlussendlich sehr, sehr viel daraus mitnehmen konntest. Da freue ich mich besonders schon, heute mit einzutauchen, weil vielleicht kennen es viele von uns, dass etwas im Leben ja nicht passt. Und es ist aber gar nicht so einfach, sich neu auszurichten, weil man ja noch nicht spürt, was passt denn anstattdessen. Und dieser Weg, den man, glaube ich, lebenlang geht, da werden wir verschiedene Perspektiven dazu teilen, wie es eben gelingen kann, sich mehr zu synchronisieren mit dem Weg der eigenen Seele. Daher voll schön, dass wir uns getroffen haben, dass unsere Wege sich gekreuzt haben, dass da eine Resonanz war. Und dass du mich da angefragt hast für diesen Podcast, der Lichtbringer-Podcast. Richtig schön. Und vielleicht starten wir genau da. Vielleicht lässt du uns einmal ein bisschen ein in deine Welt, wie das bei dir so gestartet hat, woher du kommst und wie du auf diesen Weg gestartet bist.
Ja, super gerne. Also mein Weg ist auch sehr durchwachsen gewesen, sage ich mal, die letzten Jahre. Also die letzten Jahre nicht mehr, aber die letzten 20 Jahre. Also ich bin so seit ungefähr, ich würde bei heute sagen, seit 20 Jahren so auf meiner persönlichen Heilungsreise oder auf meinem spirituellen Weg, wie man das sagen möchte. Und seit 2019 reisen wir ja im Camper, jetzt als Familie auch schon durch Europa. Und das war ein Schritt, der war also die letzten 6 Jahre am intensivsten in meiner eigenen persönlichen, auch spirituellen Entwicklung, weil ich quasi meine Komfortzone komplett verlassen habe und die Perspektive so geändert habe. Weißt du, ich konnte einmal so auf mein altes Leben zurückblicken, ich konnte Themen ganz anders wahrnehmen, auch zu meinem Elternhaus, mit alten Bekannten, mit Freunden, mit ehemaligen Menschen, mit denen man halt Kontakt hatte. Und konnte dadurch aus der Entfernung anders raufschauen und das für mich dann auch erkennen, was ich vielleicht immer in dem Konstrukt selbst gar nicht erkennen konnte. Und das war spannend. Und je mehr ich dann, quasi so ein richtiger Bewusstwerdungsweg, je mehr ich erkannt habe, je bewusster wurde ich. Das war so ein richtiges Step-by-Step. Das war die letzten 6 Jahre sehr intensiv auf Reisen, aber vorher ist natürlich auch schon eine Menge passiert, warum wir überhaupt den Schritt gemacht haben auch. Ich glaube, wir wären den sonst auch nie gegangen. Wäre da nicht schon einiges gewesen, ja. Und wir sind immer schon, also ich und mein Mann, wir sind auch schon 2012 zum Beispiel immer sehr viel gereist. Und ich habe oft auch gedacht, okay, also mir immer die Frage gestellt, reise ich nur, um vor irgendwas wegzulaufen zum Beispiel. Aber habe dann immer wieder auch reflektiert gefragt, so nee, das ist einfach meine Art, das Leben zu leben. Und ja, meine Heilungsweg, also ich kann das gar nicht erklären, also es hilft mir unglaublich, aus meiner Komfortzone rauszukommen und das ist so meine Art, das zu machen. Das sage ich auch immer bei mir auf dem Kanal, dass ich das super wichtig finde, weil ich auch über die Reise meinen Content natürlich mache, dass man jetzt nicht denken soll, dass jeder reisen gehen muss. Ne? Ich glaube, das kann man auch man kann es auch zu Hause, man kann es auch in Deutschland, man kann es auch in der Schweiz, also man muss dafür nicht irgendwie unbedingt reisen. Aber ich glaube trotzdem, dass man schon immer mal seine Komfortzone verlassen muss. Wie das aussieht für jeden Einzelnen, das ist vollkommen, denke ich, individuell. Und auch der Heilungsweg ist super individuell. Und meiner ist einfach gewesen, dass ich auf Reisen gehe. Und habe das als Kind immer schon mir gewünscht. Das war als Kind immer schon etwas, was ich unbedingt wollte. Und habe als Kind wollte ich immer zum Zirkus und mit so einem Zirkuswagen um die Welt fahren. Das fand ich super spannend. Genau. Und da habe ich dann immer, weiß nicht, schon von geträumt. Und das ist einfach mein Ding. Und ja, das machen wir jetzt seit 6 Jahren. Und wir wollen uns zwar jetzt demnächst auch wieder, hatte ich auch mal schon mal zu dir gesagt, eine Base suchen, dass wir halt auch ein Place to be haben. Aber ich glaube, das Reisen wird immer dazugehören, ein Stück weit. Und es hat mir geholfen, auch die Welt mit anderen Augen zu sehen. Gerade auch die anderen Kulturen. Und ich habe Umweltwissenschaften studiert, das kann man vielleicht nochmal dazu sagen. Ich habe Umweltwissenschaften studiert, weil ich immer schon meine Arbeit mit dem Reisen verbinden wollte. Und habe dabei dann gemerkt, nachdem ich, also ich habe nach dem Bachelor sind wir reisen gegangen und waren lange in Südostasien, dass ich gar, also ich wollte mal in die Entwicklungshilfe. Ne? Dieses typische mit 19. Also habe ich gedacht, ich mache in die Entwicklungshilfe, dann fliege ich nach Afrika und dann baue ich Brunnen. So richtig dieses naive Denken. Und habe dann durchs Reisen aber auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist oder so, da ich den Menschen gar nicht unbedingt helfe. Und die haben mir gezeigt, die sind viel glücklicher als ich oder wir in unserer Welt. Und das hat mir auch ganz viel, mich zum Nachdenken gebracht und ganz viel auch mein Weltbild verändert und mir auch unglaublich dabei geholfen, denke ich mal, selber zu heilen, zu wachsen, meine Perspektiven zu verändern. Und da ist einfach ganz viel passiert in den Jahren. Ja.
Ja, auch schön. Ich glaube, was uns alles verbindet, ist das Reisen. Und es muss ja nicht mal unbedingt nur das äußerliche Reisen sein. Ich glaube, viele, die hier zuschauen, die reisen ganz viel innerlich in Meditationen. Der Weg der Selbstfindung, der Selbstentdeckung ist ja nicht begrenzt auf die äußeren Reisen. Ich mag mich auch erinnern, dass auch ich sehr, sehr viel gereist bin und irgendwann und auch sehr viele Bücher parallel gelesen habe. Ich habe so eine Challenge gemacht, über 50 Bücher gelesen im Jahr und dann gespürt, wie viel Potenzial ich so in mir habe. Aber gleichzeitig auch gemerkt, das war der eine Satz, der mir auf Englisch so stark geblieben ist. Wherever you go, there you are. Mhm. Das war so diese Erkenntnis, egal wo ich hingehe, ich nehme meine Themen mit, ich nehme meine Perspektive Voll. Mit, ich nehme meine Trigger mit und.
Alles.
Manchmal, glaube ich, ist genau das Heilsame, auch ein Stück weit diese Desillusionierung, wenn man irgendwo ist, wo es immer so schön aussah und merkt, oh, sogar an dem schönen Ort fühle ich mich manchmal nicht so gut. Wie war das bei dir?
Ja, absolut. Also ich habe dann, irgendwann ist man ja in so einem Moment, glaube ich, wenn man gerade länger reist, egal wo man hinreist, ne? Egal ob man durch Europa reist oder auch auf einen anderen Kontinent, irgendwann ist es, kommt der Moment, wo du auch an dem schönsten Strand, genauso wie du sagst, liegst und hast einen beschissenen Tag. Dir geht's einfach nicht gut oder hast schlechte Laune, streitest dich mit deinem Partner und dann stellt man halt relativ schnell fest, genau, du nimmst deine Themen mit und das war bei mir so ein Erkenntnismoment auch, wo ich dachte, okay, wow, die Welt ist einfach rund. Und ich hätte einmal also es gab irgendwann auch jetzt in den letzten 6 Jahren diesen Moment, das war so nach 3 Jahren, gab es bei mir so einen ganz entscheidenden Moment in Griechenland tatsächlich. Da habe ich auch sehr viel meditiert. Also ich habe trotzdem immer auf Reisen sehr viel meditiert, habe dann in Griechenland auch meine Yoga-Ausbildung gemacht, also Yoga-Lehrerin, Ausbildung quasi damals und habe gemerkt, okay, ich könnte um die ganze Welt reisen. Es ist egal, weil ich hatte so einen inneren Druck und ich wollte immer weiter, weiter, weiter. Das war so am Anfang mein Ding. Ich wollte immer weiter und ich bin nie irgendwo richtig angekommen und habe gedacht, okay, ich bin unfähig, irgendwo anzukommen. Und bis ich dann irgendwann mal den Blick nämlich nach innen gewendet habe und dann angefangen habe, okay, warum? Woran liegt es eigentlich? Warum habe ich diesen Druck in mir und warum will ich immer weiter? Und seit da habe ich dann in Griechenland so ein paar richtig coole Momente und Erkenntnisse für mich gehabt und konnte dann loslassen. Und dann sind wir sind über 6 Monate damals dann an einem Strand geblieben, an einem Ort. Und ich bin nach 3 Jahren Reisen zum ersten Mal an einem Ort angekommen. So richtig angekommen. Aber eigentlich bei mir. Ne? Ich hätte auch, egal wo ich gewesen wäre, ich wäre dann wahrscheinlich, angekommen. Und hatte so einen Moment damals auch schon 2013 in Asien. Da waren wir dann in Laos und ich wollte immer in den Norden. Und da waren wir dann da, wunderschöne Natur, alles toll und ich habe es nicht gefühlt. Also ich habe diese Erwartung gehabt, das wird toll. Und dann sind wir da auf dem Mekong gewesen und alles war so, ja, das wolltest du ja immer. Du wolltest ja immer genau hierher und dann stand ich da vor dieser Panoramakulisse, vor diesen Bergen an der chinesischen Grenze, mega cool und ich habe es nicht gefühlt. Und ich war so enttäuscht, ich habe erstmal nur geheult und dachte so und habe Jonas quasi dafür angemacht. Ja, der war ja mit, er war mein Ventil. dass ich das jetzt scheiße finde hier. Und ich wollte doch hierher, weil ich dachte, das ist mein Traum. Und warum fühle ich meinen Traum jetzt nicht mehr, so wie ich den immer mir vorgestellt habe? Da hatte ich das erste Mal so eine krasse Erkenntnis. Und das quasi habe ich dann weitergeführt auf der jetzigen Reise und glaube, mittlerweile kann ich damit ganz gut um. Und auch, dass wir jetzt hier in Schweden sind, in dem Haus und auch sehr ein paar Monate hier am Stück sind, es ist sehr dunkel hier im Winter. Das war auch für uns eine Challenge. Darf man, glaube ich, also es ist wirklich, es wird hier um 10 Uhr hell und um 15 Uhr ist es wieder stockdunkel. Wir sind relativ weit im Norden. Und wir haben gedacht, okay, schaffen wir das? Und wir sind relativ einsam tatsächlich. Wir haben jetzt zwar, wir kennen ein paar Schweden, die uns auch mal so fragen, ob alles okay ist, aber sonst haben wir keine Kontakte wirklich, nur wir. Und das war, ist eine spannende Challenge für uns gewesen und es ist viel besser, als wir dachten. Viel entspannter, als wir dachten. Und ja, ganz viel Inschau einfach, ne, durch diese Dunkelheit. Wir sind unglaublich müde auch natürlich, aber es ist trotzdem super spannend. Ja, und das hätte ich, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren niemals hinbekommen. Ich wäre hier nach 2 Monaten durchgedreht und hätte gesagt, so, wir müssen leider weg. Und das, ja, würde ich also unterschreiben, was du gesagt hast. Das ist, man nimmt das alles mit, seinen Rucksack, ja. Oder sein Paket, wie auch immer man das nennen möchte. Ja.
Danke auch fürs Teilen von diesem Moment, dass, wo du dann endlich sozusagen angekommen bist bei deinem, bei der Traumkulisse, zu merken, ich fühle es nicht. Und ich glaube, vielen von uns geht es ähnlich. Das muss ja nicht nur die Reise sein, sondern vielleicht der Partner, den man sich immer gewünscht hat, oder der Kontostand oder was auch immer es dann ist. Und dann hat man es, oder das Auto oder auch etwas spirituell, etwas sogenannte Spirituelles. Wenn man diese Boxen machen will, das ist spirituell und das ist nicht spirituell, das halte ich ja nicht mehr ganz für so sinnvoll, aber auf einen Teil von unserer Reise kategorisieren wir ja sehr stark, was jetzt spirituell ist und was nicht. Sogar etwas Spirituellem können wir dann quasi ankommen und merken, das ist doch nicht für mich. Und ich glaube, genau dort geschieht innerlich so eine Öffnung. Ich habe zum Beispiel Menschen ja ganz lange begleitet beim Manifestieren. Die letzten 2 Jahre meine Selbstständigkeit, nachdem ich 6 Jahre lang ganz viele Online-Kurse produziert habe, mit vielen Ikonen von den speziellen, mit Joe Dispenza, Eckhart Tolle, Deepak Chopra und so. Und ich habe die Theorien und die Techniken gekannt, habe sie auch angewandt in meinem Leben. Aber ich habe immer wieder dann die Erfahrung gemacht, ich habe mir was manifestiert und dann gemerkt, es gibt mir nicht das, was ich davon erwartet hätte. Und ich glaube, da war eine ähnliche Enttäuschung da, wie bei dir auch in dem Moment. Und ich glaube, dass es entscheidend ist, wie wir dann damit umgehen. Weil entweder sagen wir, ich habe was falsch gemacht oder das Leben ist gemein und gibt mir nicht das, was ich brauche. Oder wir schaffen es, den Perspektivenwechsel zu machen und sagen, hey, was wäre, wenn die Erfahrung gerade das ist, was ich brauche, um mich vielleicht noch mehr dem auszurichten, was wirklich zu mir gehört, was mich wirklich erfüllt. Und das ist für mich dieser Wandel von, ich nenne es Ego-Manifestation zu Seelen-Manifestation.
Ja, finde ich super, den Begriff. Nee, wirklich, der ist genau, absolut. Also du meinst mit Ego-Manifestation, dass man halt quasi, also das würde ich jetzt so interpretieren, oder ich sag immer, ich nenne das eher so, dass man halt, solange man sich vom Verstand leiten lässt und halt denkt, wenn ich das jetzt erreiche, dann steigt mein Wert, aber halt im Außen, so, ne? Das ist ja dann mein Ego, was das dann quasi möchte, wie jetzt einen besseren Schulabschluss, einen geilen Job, eine Karriereleiter aufsteigen und so weiter. Also und dann erfüllt es mich nicht. Wenn ich nach innen schaue, dann, wenn ich meiner Seele zuhöre, nach meiner Intuition lebe, meinem Herzen folge, dann gehe ich ja meinen individuellen Weg. Und das ist dann sicherlich und wenn ich das manifestiere, beziehungsweise das fühle, um es dann, also ich finde, dann ist es ein Fühlen. Und wenn man sich diesen, wenn man diesen Weg geht, dann, ja, dann ist man bei sich und dann lebt man seinen Weg. Und das ist, würde ich so jetzt interpretieren und würde das komplett unterschreiben, was du sagst. Weil ich das so für mich auch herausgefunden habe, sagen wir so. Das ist so schon, ja.
Ja.
So ein Postkartenmotiv und dann stehst du in deiner Postkarte und denkst, ja, toll. Irgendwie. Bali, das war noch so ein Ding. Wir sind dann nach Bali gefahren. Also Nala aus Südostasien, Borneo, alles gemacht und hatten auf Borneo die coolste Zeit, da waren wir 4 Wochen und auf Java hatten wir unsere beste Zeit und auch so auch nur am Strand und auch damals, als ich noch gar nicht so spirituell gedacht habe oder das gar nicht so für mich hinterfragt habe alles, sondern einfach nur glücklich war, dass ich jetzt so auf Reise quasi, sind wir nach Bali und Bali war für mich immer das Highlight, was ich mir vorher schon überlegt habe und wir haben nur schlechte Erfahrungen gemacht. es war überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil man das ja immer so gespiegelt bekommt. Die Insel und da findest du dich selber und so. Und dann habe ich so Filme geguckt wie Eat, Pray, Love und war so völlig geblendet von dieser Idee. Und dann sind wir ganz schnell davon wieder weg. Ja, und dann haben wir Bali wieder verlassen und haben festgestellt, das ist es gar nicht. Also das war so ein bisschen ähnlich, weil ich mir das ja im Außen quasi aus meinem Verstand heraus manifestieren wollte oder das haben wollte. Und dann wollte ich mich so fühlen, wie ich dachte, wie man sich fühlt. Hat nicht funktioniert.
Ja. Und da finde ich es auch super spannend, weil ich habe gemerkt, es gibt wie zwei Wege, wie man eben in eine authentischere Ausrichtung kommt im Leben. Das eine ist, man manifestiert sich wirklich das, was man sich vom Kopf her, ich sage auch ein bisschen vom Ego aufs Visionsboard gemacht hat. Dann erreicht man es irgendwann und erfährt dann die Desillusionierung und hat dann die Möglichkeit, sich neu auszurichten. Mhm. Das ist eine Variante. Dafür braucht es aber auch ein bisschen Schöpferkraft, dass du dir das manifestieren kannst. Viele scheitern leider auch bei dem Schritt schon, dass sie die Energie nicht fokussieren und halten können, dass sich mal etwas wirklich auch materialisiert. Oder der andere Weg ist halt, man spürt früher durch mehr Innenschau, was möchte ich wirklich? Was steckt da dahinter? Welches Gefühl, welcher Zustand? Warum will ich das? Und da schon verbundener ist mit den Ursachen und eben nicht nur auf den oberflächlichen Ebenen unterwegs ist. Und das finde ich so interessant, dass eigentlich dem Leben ist es aus meiner Sicht fast schon egal, auf welche Art und Weise wir den Weg gehen. Es gibt uns immer Möglichkeiten, wieder uns mit dem zu verbinden, was eigentlich noch mehr zu uns gehört, was noch authentischer ist für mich. Weil bei mir war es so, dass ich nach all diesen Jahren, wo ich so viele Kurse gefilmt habe, immer mehr Referenten auch zu mir gesagt haben, wann machst du eigentlich deinen Kurs? Und ich habe so gedacht, ich? Keine Ahnung, was soll ich denn einen Kurs machen? Ich bin noch hinter der Kamera und so. Und dann wurde es aber immer lauter in mir. Ich konnte immer schwieriger weghören. Aber die Frage hat sich gestellt, über was mache ich denn einen Kurs? Was habe ich denn eigentlich? Was ist meins? Und ich glaube, ganz viele Menschen sitzen auch mit dieser Frage, was ist denn eigentlich meins? Wenn ich mal aus dem letzten Job bin, wenn ich mal wirklich hier meine Energie folgen kann den ganzen Tag und nicht ständig die Bedürfnisse oder Ziele von anderen erfüllen muss. Und das ist auch eine Lehre, die man erstmal aushalten darf. Was ist denn meins? War das für dich auch auf der Reise und du hast auch eine Pilgerreise gemacht, habe ich gesehen, den Jakobsweg.
Ja, genau.
Hat das auch mit reingespielt?
Ja, hat es tatsächlich. Ich hatte auch diesen Moment, was ist meins? Also für mich selber war das so ein Moment, ich habe ja dann nach 3 Jahren, also ich wollte immer ja reisen, das war schon mal eine Sache. Okay, dann habe ich das gemacht und festgestellt, aber irgendwie bin ich jetzt ja noch doch nicht bei mir angekommen, obwohl ich das Reisen an sich immer noch liebe und damit gar nicht aufhören möchte. Aber in Griechenland zum Beispiel, als ich dann eine Yoga-Ausbildung gemacht habe, also zur Yoga-Lehrerin. Und danach habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich Yoga-Lehrerin. Jetzt habe ich ja quasi ein Zertifikat. Jetzt ist es ja etwas. Diese Lehre gibt es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Also da kann mich keiner angreifen, wenn ich sage, hey, stopp, ne? Ist ja nur, ich bin ja Yoga-Lehrerin. Also, und ich wusste ja auch schon immer so ein bisschen, dass ich energetisch arbeiten kann und dass ich mit einem Heilkanal verbunden bin. Das wusste ich. Aber das nach außen zu tragen, das laut auszusprechen, dafür habe ich unglaublich lange gebraucht. Viele, viele Jahre. Also ich habe immer auch nicht verstanden, wie Leute einfach sich hinstellen. Es war für mich immer so, wie könnt ihr euch hinstellen und sagen, so, ja, ich bin Heilerin. Und ich dachte mir so, wow, krass, dass sie das sagen können. Für mich war das ein Riesenthema, darüber zu sprechen, in der Öffentlichkeit, also auf meinem Kanal zum Beispiel. Hat ewig gedauert. Und da hat der Jakobsweg mir beigeholfen, tatsächlich, das zu endlich nach außen zu tragen. Und da habe ich auch erst angefangen, das nach außen zu tragen und darüber laut zu sprechen und das auch anzubieten in Mentorings oder auch überhaupt Energiearbeit anzubieten. Und damals dann vor 3 Jahren mit dieser Yoga-Ausbildung, das war ganz spannend, weil danach habe ich dann den ersten Reiki-Grad gemacht. Da dachte ich so, jetzt, ja, ich kann ja energetisch arbeiten, jetzt kann ich ja den Reiki-Grad machen. Wieder etwas, da sagt dir jemand anderes von außen, jetzt kannst du das. So ist es ja eigentlich dann auch. Und dann, jetzt bist du eingeweiht. So. Und dann habe ich ja wieder ein Zertifikat und kann sagen, hey, ich kann das. Ja, ist ja irgendwie bewiesen, so auch ein bisschen bei uns dieses Denken einfach. So sind wir auch konditioniert worden. Ne? Wenn du dann diese Ausbildung gemacht hast, dann kannst du das ja erst. Und irgendwann habe ich aber diesen Aha-Moment gehabt, auch auf dem Jakobsweg, weil das auf einer Etappe, die war wirklich echt sehr emotional tatsächlich, wo ich dann verstanden habe, das waren so Erkenntnisse, Man hat ja sehr viel Zeit zum Nachdenken und ist sehr nur bei sich die ganze Zeit. Das ist, und die Energie auf dem Weg ist eine besondere, weil alle sind da, um irgendwas zu finden. Und das macht mit dem Weg was. Also das, ich dachte immer, man kann jeden Weg pilgern, man muss nicht den Jakobsweg pilgern. Aber ich habe dann festgestellt, dadurch, dass so viele Leute da unterwegs sind und alle ihre Energie mitbringen, ist es schon was Besonderes. Und von meinem inneren Auge habe ich dann so ein Bild gesehen, wie so wirklich alle so goldene Fußspuren, also so Lichtwege, weil einfach jeder sein Licht mitbringt und suchender ist. Und das, ja, das habe ich da erst gefühlt, dass es doch schon was Besonderes ist. Und habe dann auch die Erkenntnis einfach gehabt, okay, ich verstecke mich, ich selber, wer bin ich als Yogalehrerin? Oder wenn ich jetzt einen Reiki-Grad mache, noch einen weiteren oder den Meistergrad. Und ich habe mich halt dahinter versteckt, hinter dieser Yogalehre, hinter diesem Reiki-Meister-Ding. Also ich hätte dann immer so dieses Zertifikat von meinem wahren Selbst vorgezeigt und hätte mich damit nicht so angreifbar gemacht. Und das habe ich da verstanden. Und dann habe ich auch meditiert. Und habe in dieser Meditation an mir so Fragen gestellt, so, warum fühle ich das nicht? Warum fühle ich denn jetzt nicht, ich wollte immer Yoga-Lehrerin werden, jetzt bin ich das, warum biete ich das denn nicht an? Warum mache ich denn jetzt nichts damit? Und da kam immer so wirklich aus meiner Intuition heraus, so meine innere Stimme, die mir immer gesagt hat, weil du es nicht bist, weil du es nicht, das ist es nicht. So, das, was du hast, hast du schon in dir, du bist es schon. Du musst es nicht erst werden, so, ne? Ja, das war dann nach dem Jakobsweg für mich die krasseste Erkenntnis und seitdem habe ich dann gedacht, okay, also ich mache Yoga, ich liebe Yoga, ne? Ich mache es immer noch, aber ich bin keine Yogalehrerin und damit, das ist es nicht so. Das ist nicht meins. Und das habe ich da ja gemerkt. Und dass ich diesen Heilkanal habe, das habe ich dann einfach mal erzählt. Das war für mich eine riesen Challenge. Einfach mal zu sagen, so, ja, ich mache das eigentlich auch im Privaten schon länger und ja, arbeite mit Lichtenergie und genau. Und das ist halt auch nicht die Reiki-Energie, sondern schon noch eine andere. Und ja, das mache ich seitdem. Und jetzt fühle ich mich gut damit. Heute kann ich darüber reden, jetzt mit dir in einem Podcast. Hätten wir vor 2 Jahren darüber geredet, hätte ich kein Wort, ich hätte nur gestottert jetzt wahrscheinlich. Also das war in diesen ganzen Jahren der intensivste Weg für mich, ja. Aber ich weiß auch, dass es jetzt erst an der Zeit für mich ist, das überhaupt rauszutragen. Oder das sozusagen, ja, rauszubringen aus mir sozusagen. Ja.
Ich glaube, auch da sprichst du etwas an, was viele kennen, dass man ein lichtvolles Potenzial mit sich bringt, in sich trägt und es irgendwie auch schon spürt. Und da finde ich auch spannend, weil es ja so natürlich ist für uns, oftmals eben angeboren, hinterfragen wir ja gar nicht, dass es bei den anderen irgendwie nicht so ist, weil es einfach für uns so ist. Und dann irgendwann, vielleicht durch Feedback von außen, lernen wir, das ist gar nicht für alle so. Aber sich dann noch so zu zeigen, indem sich dadurch auch verletzlich zu machen mit etwas, was vielleicht einem sehr am Herzen liegt, das ist was anderes. Weil für eine Maske, für eine Rolle, für ein Zertifikat abgelehnt zu werden, ist was anderes als für, hey, das liegt mir wirklich am Herzen.
Ja,
und
genau.
Da sind sehr viele Widerstände. Und das ist aus meiner Sicht, wenn man jetzt nur dieses Leben fokussiert, wenn man noch die Perspektive weiter rauszoomt und dann vielleicht auch noch karmische Ströme mit einbezieht, wo man früher heilsam gewirkt hat und dafür bestraft wurde, das nicht in das Weltbild damals gepasst hat, das sitzt oftmals irgendwo auch noch im Feld oder in den Zellen und das aktiviert sich dann mal. Man weiß gar nicht, warum man sich plötzlich so eingeengt hat oder so Angst hat. Und ich glaube, dort wieder mehr Raum reinzubringen. Egal, ob das eine Pilgerreise ist, ob das eine Meditation ist, ob das verschiedene Arten sind, die uns dabei helfen, glaube ich, ist nicht nur ein Dienst an uns selbst, sondern eben auch an der ganzen Welt dann schlussendlich. Das ist für mich auch der Inbegriff von dieser Lichtbringerbewegung, die ich auch schon leiten darf.
Da bin ich 100% bei dir. Also es waren mehrere kleine Steps. Es war nicht nur der Jakobsweg. Ne? Es waren auch ganz viele Übungen vorher. Es war ganz viel anderes Sachen, die ich ja erstmal auch heilen durfte, ablegen durfte und mich erkennen durfte immer mehr. Das war alles, also alles zusammen. Das war eher so das i-Tüpfelchen so von dem. Und ich weiß auch heute, dass es schon auch eine Angst aus einer alten Inkarnation gewesen ist. Und dass Menschen auch jetzt, glaube ich, viele, die inkarniert sind, die das mitgebracht haben in der heutigen Zeit, das nicht raustragen, weil sie diese tiefe Angst in sich tragen, dafür bestraft zu werden oder umgebracht zu werden oder Ja, also es ist jetzt, ne, man weiß, man wird nicht umgebracht, aber diese Angst, die ist ja in einem und die fühlt sich so an. Und
ausgegrenzt zu werden.
Angst vor Ablehnung ist mein Thema gewesen, über Jahre, bis heute sogar. Also ich bin da immer noch dran. Es ist noch nicht vom Tisch hundertprozentig, aber es ist deutlich besser geworden. Aber Angst vor Ablehnung ist mein Thema und das hat genau damit auch zu tun. Und genau, diese Angst ist das zu sagen und ja, und das ist aus einer alten Inkarnation. Das habe ich dann auch, hat mir jemand gesagt. Also ich habe es immer gefühlt, aber ich konnte es nicht. Hat manchmal, also früher, das hat sich jetzt erst alles auch so gelichtet, immer mehr in den letzten Jahren. Aber anfangs war das immer so, ich konnte nicht darüber sprechen. Ich weiß nicht, also ich hatte das in mir und ich wusste das alles, aber ich hatte, also ich weiß heute, mein Halschakra war komplett blockiert. Ich konnte es nicht sagen sozusagen. Und ein sehr, sehr guter Freund, also der mir auch ganz viel beigebracht hat, also mein Mentor quasi, hat immer damals schon zu mir gesagt, vor 15, 20 Jahren, dass man immer erstmal lernen darf, zuzuhören. Und dann da irgendwann selbst erst zu sprechen. Und dann habe ich auch, ja, oder erstmal zuhören, dann darüber nachdenken und dann kommt erst das Sprechen. Und das Sprechen kommt jetzt bei mir erst, aber ich habe mir dann, also ich habe quasi die letzten 20 Jahre ganz viel gehört, gelernt und in mir selber aufgeräumt, um jetzt darüber zu reden, weil ich weiß, es kann mir keiner was. Und dieser Moment einmal zu realisieren, ich bin in Sicherheit hier heute, wenn ich darüber rede, das war ein krasser Moment tatsächlich. Das war so eine richtige, das war ein schöner Moment, ja. Und so ein, ja, da hat sich so, also das hat, es hat sich auf jeden Fall was gelöst, würde ich sagen, in dem Moment.
Das war passt sehr, ja auch zum, passt ja auch zum Aufbruch in ein neues Leben.
Genau.
Es bricht was auf, ein Potenzial bricht auf. Und das ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ist intensiv, fast vielleicht auch wie eine Geburt auf eine Art und Weise.
Ja.
Wenn das dann endlich rausgeht, was schon so lange in einem gereift hat quasi. Und dann auch lernen, den eigenen Raum dafür zu halten, ne? Was die anderen darüber sagen, zu differenzieren lernen. Weil das Interessante ist ja auch, wenn wir, es wird in der spirituellen Szene aus meiner Sicht häufig ein bisschen schön geredet, den Herzensweg zu gehen. Das ist das Tolle, das sollst du machen. Hör einfach ein bisschen auf deine Intuition, das wird schon. Es ist halt eben dann doch oft verbunden mit viel Widerständen, mit viel Schattenräumen, mit vielen Ego-Themen, durch die man auch durchgehen darf, wenn man dann diesen Weg und diese Entscheidung eingeschlagen hat. Und ich glaube, genau dort, ich sag mal, ausgerichtet aufs Licht, aber diesen Tanz mit dem Schatten ehren, das heißt durch diese Emotionen, die dann kommen, durchgehen, durch all die Zweifel, die einen begleiten, das einfach mit auf die Reise nehmen und nicht sagen, das eine ist spirituell und das andere ist eben nicht spirituell, sondern gehört beides dazu.
Ja, würde ich, ja, sehe ich genauso. Also ich habe auch, was ich mittlerweile selber sehr mag oder für mich auch versuche umzusetzen, ist auch so gelebte Spiritualität, mag ich den Begriff. Und dass man ja vielleicht gar nicht, also klar ist Meditieren super gut, aber es ist auch trotzdem, also ich hatte zum Beispiel damals auch sehr lange, sehr schlimme Panikattacken und hätte gar nicht meditieren können. Also es war nicht möglich. Ich konnte keine 2 Minuten ruhig mit mir selber sein. Das war gar nicht möglich. Und dann weiß ich heute, auch wenn ich mit vielen anderen Menschen darüber spreche, die denken dann, oh, ich kann das nicht. Oder ich bin dafür zu blöd. Ich bin da, ne, dass man denen dann andere Beispiele gibt oder andere Übungen erstmal gibt, um vielleicht erstmal diese Angst, die dann immer hochkommt, zu bearbeiten. Und das sind auch so Sachen, wo dann eben ganz oft in dieser spirituellen Szene dann gesagt wird, ja, aber du musst einfach nur bei dir sein und dich in dir selber finden oder meditieren oder Atemübungen machen. Und ich weiß, aus eigener Erfahrung hat mich eine geführte Meditation komplett aus den Latschen gehauen, weil die einfach, also die war zu früh zum falschen Zeitpunkt in einem nicht so guten Moment und die hat mir wirklich, ich habe da ganz lange dran gesessen, das wieder, mein Energiefeld, mein Nervensystem wieder in den Griff zu kriegen. Weil ich zu früh eine zu, ich glaube, ja, spirituelle oder zu tiefe geführte Meditation gemacht habe. In einem falschen Moment. Es war kein cooler Moment und seitdem bin ich auch sehr vorsichtig geworden. Und glaube auch, dass wenn man damit zu leichtfertig umgeht, also dass es halt spirituelle Übungen auch gibt, mit denen sollte man nicht so leichtfertig umgehen, dass man nicht, ich glaube, es kann einfach auch schief gehen, wenn man sich selbst damit überfordert oder sein Nervensystem überfordert oder nichts auf sich selber hört, nicht seinem Seelenweg folgt, nicht seiner Intuition vertraut Und dann einfach aus dem Ego nehme ich oft heraus, oh, jetzt gehe ich auch mal zu einer, weiß ich nicht, Kundalini-Erweckung. Bin aber noch gar nicht irgendwie ansatzweise mit mir im Reinen. Ich glaube, das kann schief gehen. Und ist halt auch, glaube ich, persönlich nicht so der beste Weg. Und ich glaube, das ist wieder aus diesem Ego heraus, aber das machen ja alle. Wenn ich das mache, bin ich spiritueller, bin ich cool. So, das ist etwas, was ich beobachte und was ich, ja, wo ich mir denke, boah, ich habe mich 20 Jahre nicht getraut zu sagen, dass ich ein bisschen heilen kann und dann, ich würde mich heute nicht mal, also ich bevor ich eine Kundalini-Erweckung zum Beispiel mache, das würde ich mir die Person 10-mal genauer angucken, bei wem ich das zum Beispiel mache. Da bin ich super vorsichtig geworden. Ja.
Absolut. Und da stimme ich dir auch voll zu. Gerade wenn es um energetische Arbeit geht, das ist aus meiner Sicht ein bisschen das Dilemma in der spirituellen Szene, dass viele Menschen, die eigentlich die Hilfe brauchen, auch noch nicht die Wahrnehmung geschult haben, was eigentlich im energetischen Bereich dann auch sich verändert und deshalb auch nicht so gut einschätzen können, zu wem gehe ich eigentlich gerade. Dient er mir oder sind da auch noch Verstrickungen dabei? Klebt da dann auch noch was an mir oder ist das ein Freilassen? Und ich glaube, das ist schwierig, weil man selber gerade vielleicht eben in einem Tal ist und gerade selber ein nebeliges Sicht hat und ich weiß, was hilft mir denn eigentlich? Und dort, ja, ist manchmal die Intuition ein guter Ratgeber und manchmal auch einfach diese Erfahrung, die man machen darf, die, weil jede Erfahrung ja darin dann auch wieder eine Möglichkeit hat, danach die Wahrnehmung zu schulen und danach nicht mehr in die gleiche Erfahrung oder ins gleiche Tal nochmal zu gehen, sondern da schon eine andere Möglichkeit hat, mit umzugehen. Und gerade bei Kundalini-Energie ist das natürlich.
Ja, das ist nämlich ein gutes Beispiel.
Denke. Eine sehr intensive Energie. Und das System darf vorbereitet werden. Das ist ganz klar. Ich habe ein paar Menschen kennengelernt, wo diese Energie zu früh, zu intensiv wurde im System. Mhm. Und das ist wie ein inneres Burnout dann. Also das ganze Nervensystem zerlegt es erstmal, weil es diese Frequenz nicht halten kann. Und ja, da ist schon auch ein spezieller Leistungsdruck irgendwo bei vielen Menschen da, weil sie das gleiche Prinzip vom Leisten einfach dann auf diese Schiene übertragen. Aber das wird früher oder später halt dann eben in der Sackgasse landen. Habe ich selber auch gemerkt. Ich war zweimal im Burnout, bevor also das erste Mal mit 18, das zweite Mal dann 7 Jahre später wieder, obwohl ich in der Zwischenzeit voll im Spirituellen war, habe ich genau die gleiche Dynamik wieder abgespielt und da super viele Kurse und super viel geleistet und meditiert und visualisiert und affirmiert. Aber schlussendlich kam ganz vieles dann eben nicht aus diesem Fülle-Raum, aus dem Seelenraum, sondern eben aus dem Ego, aus dem Mangelraum. Und das ist manchmal ein schmerzhaftes Erwachen. Wenn man dann spürt, wow, ich habe echt lange vieles ignoriert in mir. Und dann darf man erstmal da sitzen und das in sich sortieren. Lieber erstmal 3 Schritte in die Tiefe, bevor man schon wieder nach vorne sprintet. Leicht gesagt.
Ja, ist es nämlich. Aber ich glaube, ich habe immer das, was ich bin, ich beobachte super gerne. Ich mag das immer so beobachten und gerade so in unserer Gesellschaft beobachte ich super gerne alles und schließe meine Schlüsse für mich daraus oder fühle so rein und versuche das dann für mich einfach zu erklären. Und ich glaube, wir sind einfach sehr, also wir werden ja so konditioniert. Also gar nicht genau, wenn wir jetzt nur in diesem Leben bleiben, nur in der Kindheit und in Jugend und so, diese Konditionierung, die einfach auf uns liegen. Das ist so wie so ein Filter. Also wir kriegen ja so eine Brille aufgesetzt, frühestens ja in der Schule. Und dann gucken wir so durch diesen Filter und irgendwann wissen wir gar nicht mehr, wer bin ich. Also wir identifizieren uns ja irgendwann mit diesem Filter und gar nicht mehr mit uns. Und was ich vielleicht als Kind gefühlt habe, was ich mal sein möchte, wenn ich groß bin, oder wenn ich erwachsen bin, wird ja gar nicht von vielen so ernst genommen. Also hätte ich als Kind, wenn ich jemandem erzählt habe, hey, ich will mal zum Zirkus, das hat ja kein Mensch ernst genommen. So, ich fahre trotzdem mit meinem Wohnmobil rum, bin zwar nicht beim Zirkus, aber bin auf Instagram. Es ist nicht viel anders, weißt du? Ja. Und ich wusste immer nicht, was ich mal machen möchte. Also ich hatte immer so eine Vorstellung, aber ich habe irgendwas immer das schon gefühlt, auch mit der Energiearbeit. Ich als Kind ganz viel habe ich abends immer gebetet und habe immer diese Verbindung gehabt als Kind. Und die war dann aber irgendwann weg, weil dann mir mehr oder weniger immer suggeriert worden ist, auch von Freunden oder in der Schule, dass es ja anders funktioniert. Und dann habe ich das auch weggedrückt. Und ich glaube, dann ist es halt auch so ein Ding, das ist in uns, es brodelt, aber wir hören es nicht. Und wir leben nach diesem Ego und nach dem, was man im Außen von uns erwartet. Und da, wir können ja gar nichts dafür, dass das so ist irgendwie. Und wenn wir dann anfangen, uns selber wieder zu spüren, dann bricht das oft einfach alles zusammen, dieses Kartenhaus. Und ja, also ich finde auch so dieser Satz, was willst du mal werden, so, wenn man Kinder das fragt oder so, ist das auch immer sehr, finde ich spannend. Heute sehe ich das ja ganz anders. Man hat mich ja auch 20 Mal gefragt, was willst du mal werden? Und ich habe trotzdem gesagt, Polizistin oder Lehrerin, obwohl ich wusste, dass ich das nicht werden möchte. Und man vergisst es ja dann immer, ne? Dann ist man wieder in der Pubertät, dann ist man wieder im Leben. Also das, diese spirituellen Phasen bei mir waren auch immer so intensiver und weniger intensiv. Dann hatte ich so eine ganz intensive Phase so mit 18, 19. Bin da voll reingegangen, habe jeden Abend so Bücher gelesen und mich das erste Mal so richtig damit wieder beschäftigt. Dann habe ich angefangen zu studieren und war aber wieder voll einfach nur im Leben und habe gefeiert und habe das ganz weggeschoben. Und dann kam wieder so eine spirituelle Phase. Ist bei mir immer so gewesen. Und da habe ich mich wieder erinnert, da war ja was. Irgendwer, ach, da war ja so eine Stimme in mir, die irgendwie sich manchmal meldet. Ja, und ich glaube, solange wir einfach den Kindern immer so einen Filter aufsetzen, werden die halt irgendwie auch in, so wie wir dann in den 20ern und 30ern erst anfangen, so wer bin ich eigentlich? Und das ist so schade, weil ich glaube, eigentlich wissen die das schon und wir nehmen denen das weg, und damit die sich, also wir, unsere Generation, das ja dann mit 30 erstmal wiederfinden muss. Oder mit 40, 20, je nachdem, wie bewusst man ist. Und das nervt mich auch ein bisschen manchmal, wenn ich das so beobachte. Genau. Das ist ganz spannend. Ja.
Absolut. Ja. Und du kennst es ja aus eigener Erfahrung mit zwei Kids,
genau,
um zu reisen. Ja. Ich habe jetzt auch einen 2,5-jährigen Sohn und ich wusste schon vor dem Elternwerden, egal was ich als Erziehungsmethoden oder so erstens übernommen habe oder selber mir noch dann clever gedacht habe, was ich jetzt anders mache als meine Eltern, also was ich vorlebe, wird das Allerwichtigste sein. Das heißt, alles, was ich bis dann gelöst habe, ist schon auch für meine Kinder mitgelöst.
Ja.
Und ich werde nie alles lösen können. Das wusste ich auch schon gleichzeitig. Und gleichzeitig bringt er nochmal so viele Themen hoch, während der Schwangerschaft schon, dann die Geburt, dann auch die ersten Jahre.
Wahnsinn.
Jetzt. Das war uns bewusst und doch war es sehr intensiv, weil auch dann der Schlafmangel noch sehr präsent ist. Bei uns zumindest war es 1,5 Jahre richtig krass. Und das Nervensystem dann gar nicht wirklich in diese Stabilisierung immer wieder kommt, während eben alle Prozesse noch intensiver sind. Und ich glaube, da man sich auf diese Art und Weise auch ausgesucht hat, ist auch das für mich eines der spirituellsten Schulen. Also ich muss gar keine Kurse mehr eben dran machen, weil es wird mir sowieso schon die ganze Zeit vor die Füße gelegt. Nur das dann nicht aufs Kind zu projizieren, das ist dann die Kunst, ne?
Ja.
Und dort dann wieder den Filter, wie du sagst, draufzupacken, sondern einfach den Raum frei halten, damit das nicht verdeckt wird, was sie schon mitbringen. Und das ist auch leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, dass unser eigenes inneres Kind da auch mitheilt, wenn wir das für unsere Kinder mehr so machen können.
Ja, also ich habe, meine sind jetzt ja 10 und 8. Und es ist jetzt sogar gerade noch, ich finde, je älter sie werden, je intensiver wird es. Also den Spiegel, den sie einem vorhalten, und wenn man dann bewusst ist oder reflektiert ist und das versteht oder halt bewusst wahrnehmen kann, ne, dass da so eine, dass er mir quasi nur meine Themen spiegelt, so, dann ist das ja sehr, sehr schmerzhaft, sehr intensiv auch immer wieder und unglaublich, unglaublich lehrreich. Also das kann ich bestätigen. Wenn man diese, so ein Kind begleiten darf, und das ist, bringt ja Themen mit, wie du sagst, ne? Das hat sich ja auch uns ausgesucht, und das ist ja irgendwie, vielleicht hat man eine Verabredung oder nicht, oder man hat auf jeden Fall Themen, und das ist sehr, sehr spannend, aber auch sehr schön, wenn man das bewusst mit erlebt. Also wenn man auch, vor allen Dingen, wenn ich jetzt teilweise meinen 10-Jährigen reden höre, denke ich mir, wow, stimmt. Also das sind so Sachen, er fragt mich dann, hey Mama, wie war denn dein Kurs, oder wie war denn, was war denn letztens, hat er mich gefragt. Genau, da hatte ich ein Live gemacht. Ich glaube, das war ein Live. Das ist schon 3 Wochen her, 4 Wochen ist länger her. Da habe ich, wie war es denn? Da habe ich gesagt, ja, war gar keiner. Haben gar nicht so viele Leute zugeguckt. Ja, aber Mama, ich habe ja nicht gefragt, wie viele Leute zugeguckt haben, sondern wie war dein Live? Und da dachte ich so, oh mein Gott. Wie schlau einfach, ne? Ich so, oh Gott, und das war wieder so mein, dieses Zahlendenken, da habe ich so gedacht, ja, du hast so recht, danke. Also das ist Wahnsinn, wie schlau die eigentlich sind. Und wenn man die lässt und denen das nicht wegnimmt, und den kein, also klar, ich konditioniere sie trotzdem, auch wenn ich es versuche, es nicht zu tun. Es ist einfach, also man kann es nicht wegdenken. Dafür bin ich immer noch zu konditioniert. Aber also es ist immer, aus dem System auszusteigen, ist einfach. Aber das System aus sich selbst rauszubekommen, ist unglaublich schwer. Und das von meinen Kindern halt zu beobachten, die da ja noch nie drin waren und das gar nicht kennen. Aber ich hab's halt in mir noch. Das ist ganz spannend. Denn ja, wie auch drüber redet, ne? Wie er die Welt betrachtet. Das ist unglaublich gut, schön. Also sehr, da habe ich dann, denkt man sich, man hat Hoffnung, wenn man die Kinder dann so doch so reden hört. Genau. Und dann gleichzeitig sehe ich aber auch innerhalb unserer Familie zum Beispiel Kinder oder halt auch von Freunden, die halt mitten im System sind. Und wie das da aussehen kann, wenn die halt diesem Druck der Schule so unterliegen. Also jetzt geht's, ne, 5. Klasse, Gymnasium, machen Urlaub mit der Familie und trotzdem wird jeden Tag gelernt. Und weiß ich nicht. Und da ist dann halt dieser Widerstand, den man dann wahrnimmt. Den sehe ich bei meinen Kindern zum Beispiel gar nicht. Die lernen frei, die lernen, die können lesen, alles, aber Anton hat sich jetzt ein Buch, es ist jetzt ein Beispiel, er ist 10, hat sich jetzt 4. Klasse, hat sich jetzt ein Buch in Biologie für die 8. Klasse bestellt. Der liest da jeden Tag drin, weil er es spannend findet, etwas über die Organe des Menschen zu lernen. Einfach, weil er das spannend findet. Und er macht das. Da ist aber kein Druck, da ist keiner, der sagt, das musst du jetzt machen, dafür kriegst du eine Note. Und er kann unglaublich vieles schon, was er einfach aus seiner intrinsischen Motivation her lernt. Und es ist ja auch für uns ein Experiment gewesen, das zu machen. Wir hatten ja auch Schiss. Wir sind ja, ne, konditioniert, waren selber in der Schule und du kannst dir nicht vorstellen, wie groß der Druck von außen war in unserer Familie, von Eltern, also meinen Eltern und so, dass wir unsere Kinder nicht in die Schule geben. Die dachten ja immer, wenn die Schulpflicht ruft, dann ist mit dem Reisen Schluss. Das haben wir alle erwartet, war dann nicht so. Und das ist unglaublich, weil man sehr viel Vertrauen haben, also ich musste sehr viel Vertrauen haben, Jonas musste noch viel mehr Vertrauen haben, weil er ist da immer viel verkopfter als ich. Ich hatte das im Gefühl, dass es klappen wird, wenn wir die nicht in die Schule geben und er nicht. Er hat immer gedacht, ja, okay, ich vertraue dir, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Und es hat, also jetzt sage ich mal doch, wir sind positiv überrascht zu sehen, wie Kinder sich entwickeln, wenn man sie einfach mal in Ruhe lässt. Also wirklich und nicht, Stress. Also mein Kleiner ist jetzt 8, der hat immer gesagt, Mama, mit 7 lerne ich lesen. Mit 7. Ich wollte mit 6 immer schon mit ihm anfangen. Nehmen wir mal, zu meinem 7. Geburtstag fange ich an. Hat er durchgezogen. Hat er wirklich gemacht. Also wurde 7, wir haben seinen 7. Geburtstag dann letztes Jahr gefeiert. Der kann heute, der kann super lesen. Der ist jetzt 8, der liest seine Bücher, der liest super. Und hat dann auch wirklich mit 7 angefangen. Das hat er für sich entschieden. Und das hat er gemacht. Also wenn man die dann lässt, dann ist es erstaunlich, was die einfach, die machen das dann auch. Und ich glaube, da haben wir einfach gesellschaftlich so ein Vertrauensproblem, dass man ja dann immer denkt, okay, wenn wir jetzt keine Noten mehr geben würden, wird auch keiner mehr lernen. Das stimmt aber nicht. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Genau.
Ja.
Also ich lerne ja auch jeden Tag. Oder wir, weil wir ja durch die Selbstständigkeit, alles, was wir machen, haben wir nie gelernt. Oder nie studiert. Wir machen Dinge, die haben wir nie studiert. Weil wir uns, ne, aus der intrinsischen Motivation auch selbst beigebracht haben. Genau.
Ja, genau. Und auch die Frage, was ist Intelligenz dann in diesem Zusammenhang? Ist es wirklich Dinge auswendig zu lernen und dann danach das wieder abzurufen? Oder hat Intelligenz vielleicht mehr damit zu tun, sich Einblick in etwas zu verschaffen, was noch nicht bekannt ist? Auf verschiedene Arten und Weisen. Aber das ist das, was Bewusstsein macht, verschiedene Perspektiven einnehmen. Und je mehr Perspektiven wir sehen können, desto weniger verurteilen wir, weil wir checken, die Perspektive es war und die es auch war. Aus dem Blickwinkel. Und ich glaube, das zeigen uns unter anderem Kinder auch sehr gut auf. Ich fand auch gerade spannend, wie du gesagt hast, aus dem System raus ist einfach, aber die Systeme in sich rauszukriegen, das ist schwierig.
Ja, ist es, ja. Ja, weil sie einfach konditioniert sind. Ne?
Die Programme und die Muster und all die Systeme. Ja. Und was mir da auch dann noch kam, ist, wenn die sich mehr und mehr aus unserem System lösen, dass dann sozusagen ein Wiedereintreten, aber bewusst in ein Teil des Systems, sei es ein Schulsystem, sei das spirituelle Methode, sei das irgendwas, was wieder eine Struktur gibt, hat man eine ganz andere Möglichkeit, damit umzugehen. Ist man wieder freier darin, quasi im gleichen System, aber ist viel freier, weil man auch schon die andere Erfahrung gemacht hat, weil man nicht mehr darauf angewiesen ist, weil man es nicht mehr unbedingt braucht, aber es bewusst gewählt hat. Und ich glaube, das ist von außen oftmals gar nicht so einfach zu differenzieren, aber wenn man es selber erlebt hat, dann spürt man, dass es anders, die Erfahrung anders ist.
Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen, ja, definitiv. Also Struktur ist ja nicht schlecht an sich, ne? Oder das ist ja eigentlich was Gutes, aber so aufgezwungen und halt, ja, dieses, weil einfach, ich denke, man wird so in so ein Leben oft reingeboren, was ich jetzt auch beobachte. Man will ja immer auch, ich glaube, von Natur aus wollen wir als Kind unseren Eltern gefallen und wir wollen überhaupt gefallen, hat vielleicht wieder mit Angst vor Ablehnung auch zu tun. Also kann ich von mir halt bestätigen. Und dann macht man Dinge, die man eigentlich gar nicht machen will, weil man denkt, wenn ich die mache, dann werde ich ja gemocht oder anerkannt oder dann bin ich wer. Und da, das spielt da alles, glaube ich, mit rein. Und ich beobachte das halt nur bei meinen Kindern, auch bei anderen Kindern von Familien, die wir kennen, von Reisefamilien, die wirklich noch nie irgendwie eine Kita oder eine Schule besucht haben, die sehr frei aufgewachsen sind, trotzdem auch in Betreuung sind, ne, im Ausland, in Portugal. Es gibt ja tolle freie Schulen auch schon in Deutschland. Es gibt es ja schon. Nur leider noch viel zu wenig. Aber diese Kinder, wenn ich die beobachte, die sind einfach viel freier in ihrem Spiel immer noch. Auch wie sie spielen. Also mein Sohn ist 10 und auch sein bester Freund ist 10. Die spielen noch richtig. Und dann sehe ich halt ein Kind aus der Familie, das ist jetzt 10, wurde 11, es ist schon so, also das kannst du nicht mehr mit, das ist kein Kind, also da fehlt das Kindliche noch, wie, schon so ein bisschen. Da ist schon richtig der Druck und das Funktionieren und das ist, man merkt es ja. Diese Leichtigkeit ist schon weg, weil sie halt immer einem anderen Druck ausgesetzt sind. Lernen und müssen und tun und ja, also.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht. Also wenn ich ehrlich bin, was das, ich habe, als ich auf Instagram erzählt habe, ich schicke meine Kinder nicht in die Schule, wir werden jetzt Freiliner und wir reisen weiter, war eine Nachricht, die werde ich nie vergessen. Was soll dein Kind denn später mal in seinen Lebenslauf schreiben? Da dachte ich so, wow, Lücke im Lebenslauf, weil er die erste Klasse nicht besucht hat. Das ist so auch Sorge, die ja in den Elterngenerationen drin steckt. Das fand ich so bezeichnend für das System auch, in dem wir halt leider alle so oft so verkopft drinstecken, dass ich mir darüber als Mutter doch keine Sorgen mache, dass mein Kind nicht die erste Klasse besucht. Das fand ich krass. Also wirklich. Nachher so fünfte, sechste will ich gar nicht drüber reden, ne? Und vielleicht auch irgendwie, es gibt ja auch viele Freilerner, die sagen, ja, hey, wenn mein Kind mit 11 Jahren noch nicht lesen kann, ist das nicht schlimm. Bin ich auch kein Fan von. Also ich glaube schon, dass Kinder mit 7, 8, 9 auf jeden Fall lesen können und lesen lernen können und wollen. Aber erste Klasse nicht zu besuchen in der Grundschule und ja, diese Angst zu haben, ich meine, im Lebenslauf schreibst du nicht, wo du deine Grundschule verbracht hast. Abgesehen davon, machst du halt nicht. Und meine Schullaufbahn war auch nicht die beste. Und trotzdem habe ich studiert am Ende und habe dann theoretisch ja auch diesen Abschluss gemacht. Aber auch bestimmt nicht, weil ich gut in der ersten Klasse war. Ja, das ist einfach in unseren Köpfen so drin und das ist ganz spannend. Und ich frage mich auch manchmal einfach, warum, aber ja, ich glaube, das braucht da vielleicht noch Zeit, ich weiß es nicht, aber ich finde, im Moment ist das sehr viel, was aufbricht. Das ist sehr viel in Gesprächen.
Es ist sehr viel Altbekanntes, was doch nicht mehr so stimmig ist und man sich erlaubt, von einer neuen Perspektive zu betrachten. Und
Genau.
für mich gerade schließt sich da eben auch dieser Kreis, weil ich auch zum Beispiel 2 Jahre lang Menschen eben begleitet habe auf Manifestationsweg, wie sie sich
Ja.
diese Realität kreieren können. Damals schon gemerkt, dass da ganz viel Heilung passiert, wenn mehr der Seelenweg präsenter wird, wenn der fühlbarer wird, wenn man die Energie bekommt, den Weg auch wirklich zu gehen. Und dann kam bei mir tatsächlich eben auch dieses Heilungsthema jetzt letztes Jahr, also ein gesamtes Jahr, war der Fokus viel mehr auf Heilung. Und jetzt verbindet sich das gerade so, diese beiden Themen, wo ich auch hingesessen bin und gesagt habe, wie würde ich jetzt mal an Manifestation rangehen, wenn ich nichts darüber wüsste, auch diese neue Perspektive mir wieder zu erlauben. Und da kam dann auch nochmal ganz viel Neues, wo ich jetzt selber wieder Spaß dran habe, weil ich darin viel frei geworden bin, weil es nicht die strikte Manifestationstechnik ist, sondern vielmehr dieses große Bild gelernt habe zu zeichnen, was da alles versteckt darunter energetisch auch abläuft an
Ja.
Prozessen. Und deshalb
Also
finde ich das so schön.
du hast quasi tiefer geguckt für dich oder hast diese Ober, weil ich finde, manchmal wird Manifestieren mir persönlich zu oberflächlich dargestellt. Und dann wundern sich die Leute, warum das nicht funktioniert. Und sind dann, hören dann auf oder glauben nicht mehr daran oder denken, das ist Humbug und denken halt, sie müssten es immer nur affirmieren. So, und dann sind sie damit doch schon. Ne? Aber das ist, also ich habe immer so, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, das war tatsächlich, als ich mir das über Manifestieren von Kurt Tepperwein angehört habe. als er dann sagte, dass wir das uns auch jede Sekunde wieder abbestellen können. Und dieses Abbestellen, das habe ich da zum ersten Mal für mich bewusst wahrgenommen, dass ich dachte, warte mal, ich bestelle ja auch ständig Dinge. Das war so ein richtiger Aha-Moment. Das war in einer, ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich ein Hörbuch gehört von ihm. Und da hat er das so erklärt, dass man sich jede Sekunde auch wieder was abbestellt. Wenn man halt das, ne, wenn man zweifelt. Also ich meine, ich fixiere mir das jetzt ganz toll und 3 Sekunden später denke ich mir, ach, schaffe ich das sowieso nicht so abbestellt. Und das habe ich nie bewusst so realisiert. Das war auch für mich so ein richtig riesiger Aha-Moment. Und dass ich das gar nicht, und dieses Ego und Seelenmanifestation, das fand ich spannend, was du gesagt hast, das würde ich auch so unterschreiben. Dass da so viel dazugehört. Das ist einfach viel komplexer, das Thema, als
absolut.
Man denkt. Und es ist
Sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ich glaube, ich habe das jetzt schon gefühlt 10 Jahre lang studiert, durch all die verschiedenen Perspektiven, auch bei den Referenten. Und für mich ging es auch immer mehr in Richtung, nicht nur diese 30 Minuten manifestieren in der Meditation mit dem Vision Board und so weiter, sondern dass man ständig im Austausch ist, mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl, mit jeder Handlung, sodass eigentlich man immer weniger das separat vom Leben sieht, Manifestation, sondern das ist das Leben, wie sich die Dinge zeigen in deinem Leben. Du musst nur links und rechts gucken, was sich schon manifestiert hat in deinem Leben. Dann kannst du Rückschlüsse ziehen auf deine Glaubenssätze und so weiter. Und dann hast du eine Orientierung, wo du als nächstes weitergehen kannst. Und dann am besten manifestiert deine Energie, die immer mehr ausgerichtet ist, mit deiner Seele, manifestiert für dich, ohne dass du zusätzlich dazu was machen musst, sondern weil ich authentisch lebe, ziehe ich die authentischen Erfahrungen an, die mich auch erfüllen. Und dann wird das Spiel anders, weil es nicht was Zusätzliches ist, das auch noch Zeit kostet und anstrengend ist, sondern ich sehe immer mehr unter der Oberfläche, was eigentlich abgeht, warum ich eigentlich nicht loslassen kann. Es ist nichts, was ich willentlich tun kann, sondern es geschieht, wenn mir gewisse Dinge bewusst sind, wenn sich gewisse Verstrickungen lösen, dann lässt es los in mir.
Absolut. Ja, also wenn man so einen Knoten quasi gelöst hat, ne, wenn der sich so öffnet. Oder auch gerade das Loslassen ist ja so ein Thema, das ist ja auch, es wird mir auch viel zu leicht ganz oft erklärt. Also lass doch einfach los. Das kannst du halt nicht, wenn da so viele Schichten noch sind, die das überdecken, ne, und man da gar nicht hinkommt an den Punkt. Oder auch diese Angst vorm Loslassen, dass man, das habe ich so für mich festgestellt, wenn man halt einfach nur loslässt und das auch wirklich versucht, bewusst zu machen, aber vielleicht noch gar nicht in seiner Selbstannahme ist oder in seiner Selbstliebe vor allen Dingen noch gar nicht angekommen ist, dann füllt man diesen Raum ja auch gar nicht mit seiner höher schwingenden Frequenz. Da entsteht leerer Raum. Und wenn da die Frequenz bleibt, die da vorher eh schon so niederschwingend war, weil ich wollte was loslassen, was ja in der Regel mir nicht mehr dient, dann ziehe ich ja eigentlich nur das Gleiche wieder an in einem anderen Kostüm. Also vielleicht einen Mann oder so, wenn man eine Beziehung hatte, man trennt sich und dann, aber ich ändere nichts an mir, an meiner Frequenz, dann ziehe ich den gleichen Mann an, der sieht nur anders aus. Aber die Probleme, die wiederholen sich. Und das hat auch, das war auch etwas, wo ich dachte so, ach krass, ich ziehe ja so lange das an, solange ich nicht in mir selber meine eigene Frequenz erhöhe, die dann höhere Frequenz natürlich automatisch höhere Energie, also höher schwingende Energie anziehen kann. Und wenn ich dann erst ins Loslassen komme, also wenn ich ins Loslassen komme, aber das gleichzeitig mit einer höher schwingenden Frequenz tue, kann ich ja auch nur, wahrscheinlich dann automatisch auch manifestiere ich ja ganz anders. Sicherlich. Also aus mir selbst heraus, ne, aus meiner Seele heraus und nicht, weil ich glaube, das teure Auto macht mich glücklich oder wie du sagtest, der Job oder so. Mhm. Das war auch so ein Puff. Ah, ja. Spannend. Sehr, sehr spannend.
Ja, das glaube ich, könnte da noch viele Stunden drüber reden und ich glaube,
ja,
dann haben wir schon einen schönen Blumenstrauß und ganz viele verschiedene Aspekten heute mit reingenommen. So bunt wie das Leben selbst ist, auf dieser Reise, auf der wir alle sind, innerlich und äußerlich. Und deshalb fand ich sehr schön, dass du so viele Aspekte so ehrlich auch mit uns geteilt hast. Nicht nur die lichtvollen, sondern eben auch die Schatten, die Zweifel und die Täler, die man durchgeht auf diesem Seelenweg. Also ich danke dir da schon mal von Herzen für diesen Raum, den wir heute gemeinsam erlebt haben.
Also es war super, hat mega viel Spaß gemacht. Ich hätte mich noch schon unterhalten, ich liebe dieses Thema. Deswegen.
Wenn dich der Sohn jetzt wieder fragt, und Mama, wie war das live?
Ja, nee, das war spannend, ja doch, auf jeden Fall sehr, sehr erfüllend. Und das ist aber auch so ein Thema, da kann ich, also das ist ja auch sowas, ne? Wenn man da merkt, wenn man über etwas spricht, worüber man einfach stundenlang reden könnte, ist ja auch schon mal immer ein gutes Zeichen. das ist für einen? Es muss ja dann auch nicht über die Spiritualität sein. Andere unterhalten sich halt stundenlang gerne über Blumen oder ihren Garten, ne? Und dann ist das ja auch so ein Zeichen für einen, dass man da vielleicht die Affinität so hat. Das ist ja auch eigentlich
absolut
ganz spannend. Ja, und viele denken immer, das ist nicht so. Also das ist, bildet man sich ja dann nur ein. Das war auch so ein ganz, ja, spannender
ja,
Moment.
Ja, und auch an dieser Stelle für alle Podcast-Zuhörer, vielen Dank oder schön, dass du noch bis jetzt hierhin gehört hast. Das heißt, etwas resoniert ja mit dir und auch da gibt es immer Möglichkeiten, noch tiefer einzutauchen. Auf der Seite von der Jasmin hat sie jetzt ihr erstes Buch, über das wir auch ab und zu gesprochen haben, jetzt erscheint bald, man kann es vorbestellen schon, wo sie das nochmal ganz detailliert erzählt, auch mit der Leitmethode, die sie dadurch entwickelt hat. Und wer mehr ins Thema Manifestieren, auch jenseits von Technik, eintauchen möchte, auch dazu gebe ich einen Workshop am 20. Dezember, heißt, raus du es danach, kannst du in die Aufzeichnung eintauchen und ansonsten kannst du noch live dabei sein, das ist immer ein sehr, sehr besonderes Feld. Mehrere hundert Leute haben sich angemeldet, es baut sich schon sehr viel auf, das wird richtig schön. Und so oder so wünsche ich allen, die heute mit uns da waren, ganz viele Erkenntnisse, die auch weiter gedeihen dürfen in eurem Leben. Danke, dass ihr alle da wart und danke dir, Jasmin.
Danke dir.
Ciao.
Tschüss.